Andreas, wann hast du gemerkt, dass es eine richtig gute Idee ist, über die großen und die kleinen Nachrichten aus deinem Stadtviertel zu schreiben?
Das habe ich in dem Moment gemerkt, als mir aufgefallen ist, dass es eigentlich ja gar keine Informationen gebündelt aus einem Kiez gibt, wo über 30.000 Menschen leben. Und da dachte ich, wie kann das denn sein?
Hi, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen. Ich bin Juliane Fritz und in diesem Podcast möchte ich dir Menschen zeigen, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Vielleicht gehst du raus mit einem guten Gefühl. Oder du bekommst Lust, diese eine Idee umzusetzen, die schon ganz lange in dir schlummert. Viel Spaß! Andreas Rickmann ist Medienmacher aus Berlin und er hatte 2023 eine gute Idee. Er hat einen Instagram-Channel gestartet, auf dem er über die kleinen Dinge berichtet, die in seinem Stadtviertel im Berliner Norden passieren, in Niederschönhausen. Niederschönhausen, das ist nicht Mitte, das ist nicht Kreuzberg, wo das Leben tobt. Und Andreas postet, dass der Sonnenaufgang heute Morgen im Park besonders schön war, dass an einer Straßenecke eine neue öffentliche Bücherbox steht und er erklärt, warum es bei mir um die Ecke eine neue Baustelle gibt und wie lange die Sperrung dort andauern soll. Und das sind oft Dinge, die nicht in den großen Tageszeitungen auftauchen. Aber für die Menschen vor Ort in Niederschönhausen haben diese Informationen richtig viel Wert. Und genau deshalb wächst die Arbeit von Andreas auch. Und ganz neu ist jetzt eine Niederschönhausen-App. Und ich spreche jetzt mit ihm darüber, warum es so eine gute Idee ist, über die Dinge zu reden, die direkt vor der Haustür passieren. Hallo Andreas, willkommen in der Bibliothek der guten Ideen.
Hi Juliane, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Ich habe mir gerade noch einen Tee gemacht. Hast du auch irgendwas für deine Gemütlichkeit vor Ort schon getan?
Ich habe einen gemütlichen Kaffee und ein gemütliches Wasser auch noch vor mir stehen, ja.
Okay, super. Dann sollten wir mal loslegen. Lass uns mal ein Stück in dein Leben reinschauen. Gibt es eine Geschichte von dir, die erklärt, warum du das tust? Also warum du über die kleinen Dinge aus dem Stadtviertel Niederschönhausen berichtest?
Ja, ich bin ja letztlich ausgebildeter Journalist und bin auch im Lokalen groß geworden und bin jetzt seit knapp 9 Jahren in Niederschönhausen. Und da lag es irgendwie nahe, dass man da so einen Blick entwickelt und schaut, ja, was passiert hier? Oder was passiert hier auch nicht. Und ich bin ohnehin kein Großstadtkind und Niederschönhausen ist ja auch ein kleines Dorf. Aha. Aus Berlin-Sicht. Also Berlin hat ja so diese besondere Struktur, dass es ja relativ groß ist und dass es aber dann gleichzeitig auch so Kieze gibt, die vielleicht in Kreuzberg keiner kennt, die aber 30.000 Einwohner haben. Mhm. Und genau in diese Kategorie zählt ja Niederschönhausen. Und wenn man jetzt in so einer Tageszeitungsredaktion in Berlin-Mitte sitzt, dann spielt Niederschönhausen da vermutlich jetzt nicht so eine furchtbar große Rolle, es sei denn, es passiert irgendwas Außergewöhnliches. Das heißt, so diese granulare Information über einen ja vergleichsweise großen Kiez, die gibt es so ja nicht, was ja eigentlich total schade ist, weil es ja das Bedürfnis gibt der Menschen, die da wohnen, nach Informationen. Die fragen sich ja jeden Tag, warum ist hier jetzt eine Baustelle, warum fährt die Tram nicht, was kommt hier für ein Neubauprojekt hin? Und Berlin hat eben so durch seine Größe diese Besonderheit, dass es hier Orte gibt, Kieze gibt, die wahnsinnig groß sind, aber dann keine hyperlokale Abdeckung haben, so was Informationen angeht. Und das war so ein Punkt, der ist mir irgendwann aufgefallen. Und so kam das.
Was magst du an Niederschönhausen?
Ich mag, dass es noch Stadt ist, aber auch nicht mehr ganz Stadt ist. Also, dass es so am Rand von Berlin ist. Ich mag, dass man total schnell in Brandenburg ist. Ich mag aber auch, dass man ja letztlich sogar mit dem Fahrrad noch in die Stadt fahren kann, wenn man die Schönhauser runterfährt. Und es ist so ein richtig schönes Zwischending.
Was ich verstehen kann, weil was ich noch nicht gesagt habe, ist, ich wohne ja auch in Niederschönhausen, deshalb kenne ich ja deine Arbeit. Und ja, das kann ich teilen, was du gesagt hast. Als du begonnen hast, diesen Instagram-Account zu machen, war da gleich der große Plan, das soll wachsen, da soll es dann auch noch eine App geben und das soll dann hyperlokaler Journalismus werden?
Nee, den Plan gab es überhaupt nicht. Ich hatte nur irgendwann mal die Idee so, hey, ich könnte ja mal ein Instagram-Account zu Niederschönhausen machen, auch am Anfang ohne zu wissen, was mache ich denn da drauf. Den hatte ich dann irgendwann noch eingerichtet, dann war der 2 Monate, lag der einfach nur so brach, weil ich auch nicht so eine richtige Idee hatte, ja, was mache ich jetzt da drauf und wie wachse ich da überhaupt mit? Und manchmal muss man das ja so ein bisschen bewegen, irgendwie in sich und innerlich auch, bis man dann zu diesem Punkt kommt und sagt so, oh ja, da, so könnte ich es ja machen. Wenn mir im Sommer jemand gesagt hätte, Ende des Jahres hast du die Niederschönhausen-App, hätte ich auch eher skeptisch geguckt.
Mhm. Ich finde es cool, dass du sagst, man muss das so ein bisschen in sich bewegen und so gucken. Ich glaube, das ist so auch so eine Art Learning, wie man mit so guten Ideen umgeht. So, dass man, das ist ja okay, wenn die einen Moment noch so für sich liegen, aber man beschäftigt sich weiter damit. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, so wie bist du mit deiner Idee umgegangen? Hast du angefangen, mit Menschen darüber zu reden? Hast du versucht, dich zu informieren? Wie ging das?
Ja, ich habe mit Menschen darüber geredet. Manche haben gesagt, boah, mach doch nicht noch ein Projekt, bist du wahnsinnig. Aber ja, es ist halt einfach vor der Haustür. Deswegen dachte ich dann, doch, mache ich. Und es macht Spaß. Und wie bin ich damit umgegangen? Also ich finde, es ist wichtig, dass man so sich manchmal auch die Zeit nimmt, über Dinge nochmal nachzudenken. Gleichzeitig muss man aber auch schnell in diesen Machen-Modus kommen. Also weil sonst zerdenkt man immer auch sehr viel und schiebt viel vor sich her und ist schnell in diesem Modus, ja, ich könnte mal, ich wollte doch noch und sollten wir nicht mal, weil Ideen hat jeder immer viele, aber die Umsetzung ist ja am Ende das ganz Entscheidende. Und ich habe große Freude, Dinge in der Praxis zu machen, die ich beruflich gelernt habe. Da lag das dann irgendwie auf der Hand.
Dieser Punkt, wo man dann so springen muss und in die Umsetzung kommen muss, den hatte ich jetzt gerade bei diesem Podcast hier. Ich habe dann auch mit einer Freundin drüber geredet und meinte zu ihr, ja, eigentlich möchte ich jetzt noch einen Podcast starten. Und sie so, warum denn eigentlich? Ja, dann macht es doch. So, ja. Ich glaube, da ist wirklich der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, jetzt muss ich anfangen.
Ja, total.
Also alle Leute mit guten Ideen. Kommt ins Handeln, das ist ganz wichtig.
Ja, voll.
Was ich gerne wissen würde, ist, was hast du denn erlebt, seit du begonnen hast, bei Instagram über Niederschönhausen zu schreiben? Also was kam dann plötzlich auf dich zu? Haben Menschen mit dir gesprochen, reagiert? Was war da los?
Ich glaube schon, dass sich das sehr schnell rumgesprochen hat. Also das war immer so das Gefühl, wenn man mit Leuten drüber gesprochen hat, dass ich dann überrascht war, wenn die gesagt haben, ja klar, kenne ich diesen Instagram-Account. Ich habe mich gleichzeitig immer versucht, da überhaupt nicht in den Vordergrund zu drängen. Also ich bin ja irgendwie im Bild, bin ich da nahezu gar nicht sichtbar, außer als ich zuletzt die App vorgestellt habe, weil da finde ich es irgendwie einmal wichtig, dass die Leute dann auch mit Absender sehen, so wer ist das, wie sieht der aus, wie spricht der, warum macht er diese App? Weil das stellt dann ja irgendwie auch Vertrauen her. Mhm. Und ansonsten habe ich mich da eher versucht, so im Hintergrund zu halten und wirklich, ja, es klingt zwar langweilig, aber schon, ja, so relativ nüchtern Informationen, manchmal auch hyperlokale Unterhaltung, sag ich mal, also so kleine Memes zu machen, was die Leute halt total cool finden am Ende auch. Und genau das kam eigentlich ganz gut an. Mhm. Es kamen viele Nachrichten, wo die Leute sagen, oh, danke. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke, dass du das machst. Mhm. So, ich finde es einfach gut. Und da, wenn Leute auch ein Anliegen haben und irgendwie einen Hinweis schreiben oder sagen, ich habe das und das gesehen, schreiben sie ganz häufig am Anfang so, erstmal vielen Dank, dass du diesen Account machst. Und das ist natürlich dann irgendwie auch so ein Stück weit, also es freut einen natürlich sehr und es zeigt einem so ein bisschen Bestätigung, dass das, was man macht, ja irgendwie dann auch anderen nützt. Vielleicht so eine ganz, ganz kleine Hilfe für den Alltag ist, weil sie irgendwas wissen, weil sie ja am nächsten Tag wissen, die und die Bahn ist gesperrt oder da kommt eine Baustelle oder einfach, dass sie ein Stück weit schlauer sind und sich informierter fühlen, was vor der eigenen Haustür passiert.
Ja, voll schön. Also, dass dir dieses Feedback begegnet.
Ganz selten oder manchmal ist es mir auch mal passiert, dass mich Leute angesprochen haben.
Draußen?
Ja, genau.
Ja.
Also ich erinnere mich an eine Szene, da war ich im Supermarkt Und dann, da lümmelten so 3, 4 Jugendliche so neben mir rum und guckten so schräg zu mir rüber auch schon. Und ich dachte, was wollen die denn jetzt? Und dann irgendwann traute sich einer und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie der von dem Niederschönhausen-Kanal? Also da musste ich auch wirklich lachen in dem Moment und dann also haben wir alle einmal herzlich gelacht.
Niederschönhausen-Prominenz.
Ja, genau, das will ich ja nicht sein.
Finde ich erstaunlich, weil ich glaube, das erste Mal dein Bild habe ich wirklich gesehen, jetzt als du die App gelauncht hast und ja. vorgestellt hast. Mhm. Aber ich wollte schon vorher wissen, wer du bist. Seit ich deine Kanäle entdeckt hatte, war ich sehr gespannt darauf, wer das macht.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man den Leuten zeigt, wer dahinter steckt. Also ich habe es ja vorher in der Story als Story-Highlight gehabt in dem Kanal. Ich habe mein privates Instagram-Profil auch in der Kanalbiografie verlinkt, weil das stellt dann ja auch irgendwie so ein bisschen Vertrauen her. Mhm. Da möchte ich so die Balance finden zwischen so, ja, okay, ich weiß, Andreas macht das, der ist Journalist, hat das Projekt. Ich muss den aber nicht jeden Tag im Feed sehen, sondern ich will Informationen sehen.
Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil es schön ist, dass genau das noch funktioniert in Instagram, weil Instagram einem ja auch so viel so Regeln auferlegt, wie man jetzt sein Content zu machen hat. Du musst jetzt so und so wie produzierte Videos machen. Du musst dich irgendwie zeigen, irgendwie mit deiner Persönlichkeit da reingehen. Du berätst ja auch Menschen zum Thema Social Media Arbeit. Mhm. Würdest du das teilen, wenn ich das sage, so wie du es machst, ist es eigentlich fast ein bisschen untypisch
ja.
und cool, dass es aber funktioniert?
Ja, total. Also es ist untypisch, weil Menschen wollen immer auch Menschen sehen. Am Ende bestätigt es aber auch so ein bisschen die These, dass eine gute Geschichte ist, egal auf welcher Plattform, eine gute Geschichte. Und natürlich können ja Algorithmen dann, wenn man etwas so macht, dass es dem Algorithmus entgegenkommt auf einer Plattform wie Instagram, kann das natürlich verstärken, muss aber auch nicht. In der Anfangszeit des Kanals habe ich auch ganz bewusst auch einige Formate erstellt, die der Plattform Instagram sehr entgegenkamen. Dadurch bekommt man dann für so einen Account natürlich auch nochmal eine hohe Aufmerksamkeit, viele neue Follower. Das mache ich mittlerweile, mache ich das aber sehr selten, muss ich sagen. Und ich möchte mich eigentlich nicht so in diese Reichweitenjagd auf Social Media reinbegeben. Also für mich ist es kein Erfolg, wenn ich ein Video auf dem Niederschönhausen-Account mache, das vielleicht 2 Millionen Aufrufe hat, weil davon nur 30.000 Menschen, die es dann gesehen haben, für mich relevant sind. Ja. Und der Rest sieht das irgendwie einmal im Newsfeed und hat auch gar nichts mit meinem Account zu tun. Ja. Ich hatte irgendwann mal ein Video gemacht, auch über eine weiße Amsel, die in einem Kita-Garten war. Und da dachte ich auch erst, oh, das ist ja nett für Niederschönhausen. 2, 3 Wochen später hat Instagram begonnen, das dann auch in andere Zielgruppen auszuspielen. Und das haben dann auch zigtausende Menschen halt aus ganz Deutschland gesehen oder ja, die in diesem, wo der Algorithmus denkt, so die sind an Vögeln interessiert oder an weißen Amseln. Dann hat man zwar hohe Reichweiten da drauf, aber die bringen mir ja nachhaltig nichts.
An die Amsel kann ich mich auch gut erinnern. Das fand ich eine echt süße Info. Hey, kannst du mir helfen, noch mehr gute Ideen zu verbreiten? Um meine Arbeit als Podcasterin zu finanzieren, nutze ich die Crowdfunding-Plattform Steady. Da kannst du mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Du kannst mich natürlich auch unterstützen, wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Weil gute Ideen kann jeder von uns gut gebrauchen. Danke, dass du diesen Podcast hörst und danke für deinen Support. Und jetzt schnell zurück ins Interview. Dann würde ich gerne von dir wissen, aus deiner Erfahrung mit den verschiedenen Themen, über die du das schreibst, was bewegt die Menschen in so einem Stadtviertel wie Niederschönhausen?
Das sind wirklich die einfachen Dinge, die ihnen im Alltag helfen. Dinge über Verkehr, es sind Dinge über, es klingt wirklich banal, aber welche Apotheken haben am Wochenende Notdienst? Bis hin zu Wohnen ist einfach ein Riesenthema. Hier auch im Kiez, das merkt man immer wieder, auch wenn man mit Leuten spricht. Es kann am Ende, kann kaum noch jemand, der jetzt hier wohnt, kann kaum jemand umziehen, weil in der Neuvermietung sind die Wohnungen so teuer, dass sich Normalverdiener das in der Regel kaum leisten können. Das bewegt die Leute ganz krass. Also sind auch ja, ich finde, sehr berechtigte Ängste. Und ja, ansonsten auch schöne Themen, lokale Unterhaltung auch, wo man auch mal lachen kann.
Was sind so die lustigen Dinge?
Ja, man kann ja so dieses ganze Thema Baustellenmanagement oder M1-Unterbrechung, also M1 ist die Tram in Niederschönhausen, die häufiger mal unterbrochen ist. Sowas kann man ja prima auf die Schippe nehmen. Also natürlich die Leute, die da im Bus sitzen oder sehen, so, da kommt der Ersatzbus kommt wieder nicht und ich komme zu spät zur Arbeit, bin morgens schon total gestresst, ist natürlich total bescheuert. Aber das ist dann nochmal eine Möglichkeit, da irgendwie auch so ein bisschen Leichtigkeit ins Thema zu bringen. Und das finde ich irgendwie gerade in der heutigen Zeit irgendwie ganz schön.
Was sind dann so Dinge, die du jetzt erlebst durch diese Arbeit, die dich motivieren, auch die Idee weiterzutreiben?
Glaube, das Größte ist, dass man merkt, dass man wirksam ist für Leute.
Ja.
Dass man Leuten in ihrem Alltag eine Kleinigkeit geben kann, wo sie sagen, oh ja, das ist aber nützlich für mich. Oder da lächle ich mal oder da informiere ich mich. Das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man auch das Feedback bekommt.
Ja.
Genau.
Und ich würde gerne wissen, da du ja auch über recht kleine Dinge berichtest und schreibst, gab es für dich mal eine sehr spannende, irgendwie kuriose kleine Entdeckung, die du mal hervorheben könntest?
Ich kann jetzt nicht das eine Detail nennen, aber die Entdeckung mache ich im Moment so ganz viel, indem ich viel mit den Leuten spreche vor Ort
Ja.
und wo ich nach fast jedem Gespräch immer denke, so, wow, krass, das gibt's hier, wo man selber überrascht ist.
Zum Beispiel.
Naja, was die Leute so machen, wie die Leute sich engagieren, welche Gewerbetreibende es gibt. Waren letztens mal in einem Gewerbepark, der auch im Kiez ist, habe ich mir mal die Schilder da angeguckt und da dachte ich so, boah, krass.
Ja.
Und was machen die alles? Wahnsinn.
Und Engagement, was hast du da gefunden?
Dass es hier ganz viele sehr engagierte Menschen gibt, die es sich einerseits für den Kiez im Allgemeinen engagieren, sei es in einer Kiezrunde, Dinge ehrenamtlich auf die Beine stellen, sei es aber auch in der Freiwilligen Feuerwehr, sei es in der Kirchengemeinde, die ganz viele ganz tolle Angebote haben, die jedem offen stehen. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
Okay, jetzt kommen wir noch mal ein Stückchen auf die höher gelagerte Ebene, dieses Thema Journalismus, hyperlokaler Journalismus.
Ja.
Also hyperlokaler Journalismus ist im Prinzip, du hast ja gesagt, du kommst auch aus dem lokalen Journalismus. Hyperlokal ist noch mal kleiner, ne? Also dieses wirklich nur so ein kleiner Berliner Stadtteil oder Kiez. Welche Rolle spielt es in unserer heutigen Medienwelt? Und generell auch in unserer Gesellschaft auf diese kleinen Dinge zu schauen, die bei den Leuten vor der Haustür passieren.
Ja, ich meine, wofür interessieren sich die Menschen für das, was vor ihrer Haustür passiert? Und deswegen hat das aus meiner Sicht eine ganz, ganz hohe Relevanz. Also es ist jetzt auch gar nicht so eine subjektive Meinung, sondern ich sehe es dann ja auch in den Zahlen oder im Feedback, dass die Leute das einfach interessiert.
Ich weiß nicht, so mein Gedanke war auch, dass für viele so diese Medien auch irgendwas ist, was sehr weit weg sich anfühlt. Die berichten ja gar nicht über das, was hier passiert. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich
Ja.
und da finde ich halt auch, dass so, es gibt so eine kleine Anzahl nur an Tageszeitungen und ich habe so das Gefühl, dieses Gesehenwerden fehlt einfach.
Ja, also ich komme ganz ursprünglich ja auch aus dem Lokaljournalismus, bin dann aber auch in Konzern gegangen, war dann auch auf so einer ja, höheren Ebene und da merkt man dann schon auch, man ist natürlich weiter entfernt. Und gleichzeitig hat das Wort Journalismus ja schon, oder auch die Berufsbezeichnung Journalist, hat in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren schon auch eine ganz, ganz andere Wahrnehmung bekommen. Also die Leute sehen es mittlerweile viel abwertender. Wenn man heute irgendwo hingeht und sagt, ich bin Journalist, dann wird man erstmal immer so schräg angeschaut und so schief von der Seite gemustert. So, was will der denn? So, von wo ist der denn? Oh, hat der eine Agenda oder so? Also, das schwingt so ein bisschen immer durch. Und wie kann man sowas verändern? Oder wie kann man dem begegnen? Aus meiner Sicht mit Nähe und Präsenz Und genau das kann dieses Hyperlokale ja total gut. Also wenn man irgendwo am Schreibtisch sitzt in einer großen Redaktion und man schreibt einen Artikel über etwas, was in Bayern passiert ist und das soll Leute in ganz Deutschland erreichen, dann ist das ja was ganz anderes. Da habe ich eine ganz andere Nähe oder nicht vorhandene Nähe zum Publikum, als wenn ich etwas schreibe, was hier direkt vor der Tür passiert. Und für mich ist es vielleicht dann auch nochmal ein ganz anderes Korrektiv, weil ich bin ja selber hier. Ich kann mir gar nicht erlauben, Blödsinn zu schreiben. Bin ja ganz nah dran an den Leuten. Dann kommt mir einer, sagt der Nächste im Rewe am Kühlregal, nächstes Mal so, was hast du denn da für Mist geschrieben? Und nicht so, sie sind doch der aus der App. So, und ich glaube gleichzeitig, die Nähe kann auch ganz viel Vertrauen schaffen. Und das ist schwierig für Journalismus heutzutage, nah dran zu sein, gerade wenn man in anderen Gebieten ist. Also hier in Berlin-Niederschönhausen ist es ja sehr eng und geballt alles. Also es wohnen sehr viele Menschen auf einer kleinen Fläche. Und das ist ja, wenn du in Städte, Dörfer etc. gehst, ist das ja so auch nicht unbedingt. Mhm. Ist schon ein Vorteil dann.
Ja, also ich habe es ja selber, ich habe ja jahrelang beim Radio gearbeitet und habe es da ja auch einfach erlebt, wie das Lokale immer mehr eingedampft wurde.
Ja.
Und dadurch muss man irgendwie immer allgemeiner sprechen, so, ja.
Ja, total.
Da kommen wir auch genau zu dem Thema, warum machen Medien das denn eigentlich, dass sie immer weniger ins Lokale gehen? Die großen Medienhäuser haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr Probleme gehabt, sich zu finanzieren. Und das spielt da auch total mit rein. Ne? Wie können diese Finanzierungsmodelle, wie kann das gehen? Meine Frage ist jetzt wirklich, wenn es die großen Medien nicht mal schaffen, wie sollen das dann so kleine Akteure wie du schaffen, sich zu finanzieren? Man merkt aktuell, dass du jetzt über diese App versuchst, diese Arbeit zu finanzieren, indem du die kleinen Unternehmen hier vor Ort in Niederschönhausen einbindest, indem du ihnen also Werbeplätze anbietest. Kannst du erstmal so, das fängt ja gerade erst an, erzählen, wie das so läuft?
Ja, also ich habe durch meine Arbeit als Journalist in Verlagen, hatte ich auch viel mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun und habe da auch einige Erfahrungen gemacht. Bin selber auch trotzdem sehr angefixt davon, Geschäftsmodelle für digitalen Journalismus zu finden. Und das ist schon auch etwas, was mich sehr antreibt, dass ich mir Gedanken mache, wie kann das aussehen, vor allem wie kann das funktionieren. Also wie kann es inhaltlich aussehen, wie kann es dann aber auch so funktionieren, dass es sich trägt. Weil ich glaube, es tut Journalismus auf Dauer nicht gut, wenn das so eine ehrenamtliche Geschichte irgendwann wird, wo Leute sagen, so ja, das kann ich mal nebenbei so ein bisschen machen oder auch nicht. Dazu ist es zu wichtig. Und Journalismus in Deutschland ist unter Druck, muss man einfach sagen. Also einerseits vom Ansehen her, andererseits aber auch wirtschaftlich, wo es viele Faktoren gibt, die das gerade auch noch beschleunigen auf ganz vielen Ebenen. Von Papierpreisen über Anzeigenpreise, die erodieren, weil die Leute, die Anzeigenkunden, eher eine Anzeige bei Facebook oder Google oder woanders buchen oder vielleicht auch gar nicht mehr. Also auf ganz, ganz vielen Ebenen wird das Modell gerade angegriffen. Es ist wahnsinnig schwierig für Verlage in dieser Situation, gerade auch mit ihren Strukturen, die sie haben, die dann ja häufig auch noch aus der, ja ich sag mal, alten Printwelt herrühren, die so anzupassen, dass sie dieser neuen Wirklichkeit gerecht werden. Und da sind viele gerade sehr unter Druck und da ist es möglicherweise auch ein Vorteil, wenn man gar nicht so eine große Maschinerie neben sich hat oder gar nicht Teil von so einem Riesentanker ist. Also natürlich hat das viele Vorteile, wenn man über Infrastruktur, Technik etc. spricht, aber wenn es darum geht, Dinge schnell umzusetzen. Und das ist, glaube ich, so jetzt gerade in der heutigen Zeit so eine ganz, ganz wichtige Komponente auch. Also dann bin ich natürlich viel schneller da drin, auch Dinge unkonventionell zu machen. Und genau dieses, das braucht man heutzutage schon auch, um da erfolgreich zu sein.
Und wie läuft es mit der Werbefinanzierung mit so kleinen lokalen Unternehmern? Du hattest mir im Vorgespräch da auch so ein schönes Beispiel gesagt, wie du das so gerade ausprobierst und welche Wirkung das hat.
Ja, genau. die Idee da ist, dass man nicht über ein klassisches Modell einer Paywall geht, sondern mir ist wichtig, dass die App für alle Leserinnen und Leser kostenlos und ohne Anmeldung zugänglich ist, sondern ich versuche hier den Weg zu gehen, dass ich durch diese Community, die ich dort aufbaue und die Leserschaft, die ja sehr, sehr zugeschnitten ist und sehr hyperlokal ist, dass Unternehmen vor Ort am Ende sagen so, ja, natürlich bin ich dabei und zahle einen bestimmten Betrag, aber ich habe diesen Betrag auch mal X raus, weil das für mich einfach so wertvoll ist, da präsent zu sein. Diese Erfahrung hatte ich jetzt, bevor ich die App gestartet habe, hatte ich aus ohne finanziellen Hintergrund, sondern einfach, ja, um es mal auszuprobieren, hatte ich einen jemanden vorgestellt da in der App, lokale Gewerbetreibende, und die sagte hinterher zu mir, ja, Andreas, das hat krass viel gebracht. Die Leute sind darauf aufmerksam geworden und mir hat das was gebracht.
Also sie hat neue Kunden gehabt?
Genau. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, so, okay, die Gewerbetreibenden haben was davon, ich kann die Arbeit finanzieren und für die Leute, also es ist als Werbung gekennzeichnet, aber dennoch hat es für die Leute dann einen viel, viel größeren Mehrwert, die das lesen, als wenn sie irgendeine Bannerwerbung basierend auf ihrem Browserverhalten sehen. Also wenn man jetzt nicht Ferienhäuser an der Ostsee einmal gegoogelt hat, kennt das ja auch jeder, dann hat man die nächsten 3 Tage irgendwie Werbung für Ferienhäuser an der Ostsee da auf allen möglichen Seiten. Und genau das gibt es da halt nicht. Dadurch wird das Umfeld aus meiner Sicht dann auch irgendwie ein Stück weit hochwertiger und relevanter, weil auch die Werbung ist hyperlokal. Und das soll dann insgesamt ein Umfeld, eine Umgebung sein, wo die Leserinnen und Leser sagen, das finde ich gut und da habe ich auch Vertrauen zu. Und wo auch die Gewerbetreibenden sagen, das finde ich gut, weil hier bin ich wirklich in einem hochwertigen, für mich hochrelevanten Umfeld, was mir was bringt.
Ja. Und würdest du sagen, perspektivisch, das läuft jetzt schon so gut, dass du denkst, okay, ich schaffe es, das alles zu finanzieren, auch das, was du rein investiert hast. Ist der Punkt schon da oder?
Nee, der Punkt ist noch nicht da. Aber ich habe natürlich den Ehrgeiz, das zu schaffen. Ja, und bin da auch zuversichtlich, dass ich das schaffe, weil ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich da nicht dran glauben würde. Also ich bin wirklich überzeugt von dem Angebot, gerade auch für Gewerbetreibende, und habe selber ja den Proof gemacht. Also habe im Sommer einmal geguckt, funktioniert das? Und ja, es funktioniert. Und von daher bin ich da wirklich, wirklich stehe ich dahinter und bin guter Dinge, dass das klappt, ja.
Schauen wir noch mal auf den Journalismus und auf das, was sich da gerade so entwickelt, was auch an neuen Ideen kommt. Hyperlokaler Journalismus gehört dazu. Und was wir auch haben, ist Akteure, die weggehen von der Werbefinanzierung hin zu solchen Crowdfunding-Modellen, wo Hörerinnen und Hörer freiwillig zahlen können. Es gibt die Idee des konstruktiven Journalismus, wo man sagt, wir wollen nicht nur die aktuellen Probleme beschreiben, sondern auch Lösungswege aufzeigen. Also das sind so alles Dinge, die ich sehr gerne konsumiere und gut finde, dass da so mal andere Ideen einfach gemacht werden. Und ich glaube auch, dass wir einfach gute Ideen im Journalismus brauchen, weil der eigentlich noch, also ich finde, sehr viel Relevanz heutzutage hat in Zeiten von Fake News, KI-Inhalten, Bots in den Kommentarspalten, wo man schon so ist, so, was soll ich denn jetzt überhaupt noch glauben? Wir brauchen ja schon Journalismus. Also Leute, die sich wirklich dahinter klemmen und gucken, was steckt dahinter, wer hat es gemacht, was sagt der, was sagt die. Wie ist dein Gedanke im Moment zu der Entwicklung in den Medien, zu neuen Ideen im Journalismus? Was siehst du da? Was würdest du dir noch wünschen?
Ja, man hat ja häufig so den Blick auf so die großen Häuser dazu und sieht dann so, oh ja, da ist es vielleicht schwierig oder die bringen jetzt gerade was Neues und machen was voran. Was man häufig gar nicht so richtig mitbekommt, ist, wie viele Projekte es mittlerweile gibt da draußen. Ich war vor einigen Wochen auf dem Lokaljournalismuspreis für Berlin und Brandenburg zu Gast und das war ganz, ganz toll zu sehen. Und ich dachte am Anfang erst so, ja, wer soll denn da nominiert sein? Hier gibt es doch nur so eine Handvoll Medien. So, aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Projekte, gerade auf der lokalen Ebene, es einfach auch gibt, auch in Berlin und auch in Brandenburg. Und das waren nur die, die da nominiert waren. Und also das gibt es, auch wenn man es häufig gar nicht auf dem Zettel hat. Und ich glaube fest daran, dass wo es einen Bedarf gibt, da werden sich auch Geschäftsmodelle eigentlich irgendwann durchsetzen. Und es gibt für sehr, sehr lokal nahen Journalismus, es gibt einen Bedarf. Das ist auch etwas, was man in der Form dann nicht kopieren kann mit Bots, mit KI oder schwerlich. Viel schwerlicher, als wenn ich jetzt ein breites Nachrichtenangebot für ganz Deutschland habe, weil es irgendwie zigfach gibt. Aber im Hyperlokalen ist das anders. Ich finde auch gar nicht, dass es da so diesen einen Ansatz gibt. Ich glaube, es ist schwierig, hyperlokalen Journalismus allein mit Leserfinanzierung zu finanzieren, weil je nachdem, wie groß die Stadt ist, wo man das macht, also wenn ich irgendwie nur 10.000, 15.000 Einwohner habe, dann werde ich niemals in den Bereich kommen, dass ich sagen kann, hey, wir bauen eine Redaktion auf und jeder, der das liest, zahlt 5 Euro und dann habe ich irgendwie 1.000 Abonnenten, die zahlen 5 Euro im Monat. Davon kann nichts finanziert werden. Ja. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. So, es gab ja eine Zeit lang, vor einigen Jahren, gab es ja diese Idee, dass man gesagt hat, so, wir gehen jetzt voll alle auf Digital-Abos und das rettet uns jetzt das Geschäftsmodell, glaube ich nicht. So, und das schließt gleichzeitig auch sehr, sehr viele aus. Sondern am Ende sind es immer Mischformen, die man finden muss, was das angeht. Und das ist auch für, je nach Region, glaube ich, unterschiedlich. Also ich glaube, dass das Crowdfunding genauso gut funktionieren kann, wie jetzt eine Werbefinanzierung, wie ich sie jetzt mache. Vielleicht kann in größeren Räumen auch ein Reichweitenportal gut funktionieren, was ich damit Bannerwerbung finanziere. Aber man denkt häufig so sehr eindimensional, was das angeht. Ich glaube aber, man braucht schon mehrere Säulen.
Okay. Andreas, wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich hätte noch mal eine Frage, bei der es generell um das Thema Ideen und Umsetzen von Ideen geht. Was würdest du sagen, was passiert, wenn ich endlich ins Handeln komme mit meiner Idee? Was hast du erlebt, was passiert?
Man wird glücklich. Also es macht was mit einem und es bringt einem neue Erfahrungen. Man kriegt Feedback, man verbessert was, man sieht ein Produkt und das ist einfach schön.
Und ich würde gerne von dir wissen, wo wir hinschauen müssen, um weitere gute Ideen zu finden. Also welche Menschen findest du spannend? Unternehmen, Organisationen, irgendein Magazin, ein Buch, was du empfehlen kannst oder vielleicht auch ein anderer Social-Media-Account?
Ja, ich würde eigentlich gerne nichts von alledem empfehlen,
okay,
weil man ist häufig ja in diesem Modus, ja, ich sitze jetzt zu Hause auf dem Sofa, ich scrolle auf meinem Smartphone rum und dann habe ich hier noch einen Social-Media-Account, der mir potenziell Dinge erzählt, die möglicherweise wichtig oder interessant für mich sind. Aber wenn wir jetzt gerade, ich würde da gerne so ein bisschen an das Lokale und Hyperlokale anknüpfen, was ich jetzt gemerkt habe, was ich eigentlich viel mehr empfehlen würde, könnte, ist, sich ein bisschen in der Nachbarschaft oder im eigenen Kiez umzuschauen, was gibt's für Menschen, was gibt's für Gruppen, was gibt's für Angebote, wo kann ich teilnehmen, wo kann ich was lernen. Und da bin ich auch präsent und vor Ort, knüpfe Kontakte, was ja in einer großen Stadt wie Berlin schon einfach auch ein großes Thema ist, also so Einsamkeit. Mhm. Ja, unausgesprochenes Thema auch. Und da gibt es schon, also jetzt, wenn ich es jetzt für Niederschönhausen betrachte, gibt es ganz, ganz viele tolle Dinge und viele Menschen, die auch tolle Dinge tun. Und vielleicht ist es manchmal echt schön, sich von diesem klassischen Muster, ja, welchen Instagram-Account kann ich dann noch folgen, zu lösen hin zu, ach cool, ich mache jetzt hier was vor Ort und mache was mit Menschen und das ist wirksam und ich sehe, was ich tue und das macht vielleicht viel glücklicher.
Ja. Ich bin 100% bei dir. Sehr gut. Dann, Andreas, danke dir für diese Impulse jetzt zum Schluss. Und danke aber auch generell, dass du uns von deiner Arbeit erzählt hast und von der Idee, die auf jeden Fall wachsen darf, dass wir wieder auf das Lokale und das Hyperlokale schauen, was uns eigentlich umgibt und was sich um uns herum bewegt. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war's für diese Folge in der Bibliothek der guten Ideen. Ich hoffe, du bist etwas inspiriert und ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und falls du jemanden kennst, der auch von dieser Idee hören sollte, dann freue ich mich, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst. Und ich weiß, das machen wir heutzutage alle gerne per Social Media, per Messenger und so weiter. Aber ich habe da noch eine gute Idee. Miteinander reden ist viel schöner, als einen Link zu versenden. Also sag deiner Mama, deinem Nachbarn, deiner Freundin ganz persönlich, dass sie hier mal reinhören kann. Lasst uns gemeinsam gute Ideen verbreiten. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.